Wir wollen auf Gottes Wort hören und ich möchte kurz beten. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben und dass wir hören dürfen, was du uns sagst. Und diese Worte sind Worte des ewigen Lebens. Vielen Dank. Amen. Wir hatten vorgegeben, gerade eine eigentliche Predigtreihe war das, über den David, König David, ist bei uns jetzt bisher nicht viel angekommen. Aber macht nichts, wir steigen jetzt hier nochmal ein. Und zwar lese ich den Text, der vorgegeben ist, 2. Samuel 6. Ich lese nach der neuen New Life Übersetzung, weil die jetzt ein bisschen flüssiger ist und wir müssen einiges lesen, dann ist es vielleicht etwas einfacher zu verstehen. Ich gebe dir ganze eine Überschrift und zwar Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Das soll die Überschrift sein, Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Also ich lese 2. Samuel 6 und zwar erst einmal die Verse 1 bis 15. Da heißt es: David rief alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Baala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Hause Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zithern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Perez Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll ich die Lade des Herrn jemals oder wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gat. Die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschutz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und unter dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Erst einmal bis hierher. Ich wollte euch fragen, der Unterschied zwischen König David und dem König Salomo. Was würdet ihr sagen? Ihr sagt natürlich jetzt nichts, aber ich habe einen Unterschied euch zu sagen. Und zwar, wenn wir bedenken, was der Herr die beiden Männer gefragt hat. Der Herr hat den Salomo gefragt, was soll ich dir tun? Was willst du? Und der Salomo, was sagte der? Der Salomo sagte, er bittet um ein weises Herz. damit er dieses große Volk Israel weise regieren kann. Hat Gott gefallen. David hat auch eine Bitte. David hat auch eine Bitte, und zwar lesen wir in Psalm 27, Vers 4. Da sagt er: Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Haus des Herrn bleiben könnte, mein Leben lang. David wünschte, in der Nähe Gottes zu sein. Das ist wieder ein ganz anderer Wunsch, als Salomo hatte. Er wünschte, in der Nähe an Gottes Herz zu sein. Und deshalb hat er auch den Wunsch, dass die Bundeslade ganz in seiner Nähe ist. Zu dieser Geschichte, die ihr jetzt gerade gelesen habt, da gibt es eine Vorgeschichte. Die muss man wissen, damit man jetzt versteht, warum war jetzt die Bundeslade nicht bei David? Warum war die Bundeslade nicht in Jerusalem? Da müssen wir jetzt 20 Jahre zurückgehen. Und vor circa 20 Jahren war es geschehen, dass die Philister, die haben ja immer gegen Israel gekämpft, und einmal war es so, dass die Philister die Bundeslade erbeutet hatten. Sie hatten gesiegt und haben die Bundeslade mitgenommen. In ihr Philisterland ist ihnen aber dort nicht so ganz gut bekommen, denn Gott hat sie mit Plagen überschüttet. Dann sagten sie, also weg damit, weg mit dieser Bundeslade. Sie haben sie auf einen neuen Ochsenkarren gesetzt, und da wurde, also ich mache es jetzt einfach ganz kurz, da wurde die Bundeslade nach Israel gefahren, dort ins Grenzgebiet, und war dort bei diesem Mann, von dem wir gelesen haben, Abinadab. Dort hat man sie gelagert. Und dort lag sie jetzt, seit circa 20 Jahren. Und wir lesen, das Haus Abinadabs wurde dadurch gesegnet. Der alttestamentliche Segen, der fiel auf dieses Haus Abinadabs. Kurze Zwischenfrage: Wo war die Stiftshütte? Also wir hatten ja noch keinen Tempel zu der Zeit. Hier ging es um die Bundeslade, die der David holen wollte. Wo war die Stiftshütte? Weiß das jemand? In Silo. Also als die Israeliten unter Josua ins Land gezogen waren, da wurde die Stiftshütte, also das Zelt, wo geopfert wurde, das wurde in Silo abgestellt. Und da war es bis zu dem Zeitpunkt und auch noch weiter. Aber dem David, dem ging es nicht um die Stiftshütte, sondern dem ging es um die Bundeslade. Die Bundeslade, die vermittelt die Gegenwart Gottes. Wo die Bundeslade ist, da ist Gott. Und wenn David Sehnsucht hatte nach der Gegenwart Gottes, dann war es ja ganz normal, dass er die Bundeslade bei sich haben wollte, in Jerusalem. Das musste doch eigentlich Gott gefallen, denken wir. Wieso passiert jetzt so etwas, dass der Usa, dass dieser Mann Usa, dass der sterben musste, nur weil er die Bundeslade angefasst hat? Der wollte doch nur helfen, damit sie nicht in den Dreck fällt. David versteht die Welt nicht mehr. Und vor allem, er versteht Gott nicht mehr. Das ist das Schlimme. Wenn wir überlegen, was passiert ist, oder andere Frage, warum das passiert ist, dann finden wir mindestens drei Fehler, die gemacht wurden. Der erste: David hat nicht gefragt nach Gottes Willen. Sonst fragt er immer: Gott, soll ich gegen die Philister kämpfen? Und Gott sagt ihm: Mach es oder mach es nicht. Hier hat er nicht gefragt. Ich möchte mich nicht mit dem König David vergleichen. Keiner von uns wird es tun wollen. Aber ist es bei mir nicht auch so? dass wir oft Gott nicht fragen, was jetzt gerade dran ist, was wir tun sollen. Bei größeren Entscheidungen fragen die Christen in der Regel, aber bei kleineren, ja, da denkt man, ist doch klar, es geht doch so wie immer. Und wir vergessen, es gibt bei Gott keine größeren und kleineren Dinge. Er ist allmächtig, unsere großen Sachen, die sind für ihn eine Kleinigkeit. Und unsere Kleinigkeiten, die nimmt er auch sehr ernst. Also das ist etwas, was ich als erstes lernen möchte daraus. Wenn wir sagen, ich lebe mit Jesus, dann muss ich doch auch mit ihm reden und dann muss ich ihn auch in den für uns kleinen Dingen fragen, Herr, wie willst du es? Er weiß es schließlich besser. Fehler 2. David hat Gottes Wort nicht beachtet. 4. Mose 4, Vers 15 heißt es, die Bundeslade, wer durfte die Bundeslade tragen? Nur die Leviten. Und aus dem Stamm der Leviten, der Stamm der Kahatiter, hat David nicht beachtet. Und sie durfte vor allem auf keinen Fall berührt werden, steht dort. Auf keinen Fall darf sie berührt werden. Und sie hätte noch verhüllt werden müssen. Mit Tüchern steht alles dort ganz genau beschrieben. Was lerne ich daraus? Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Das hat Usa vergessen. Und der David auch. Da müssen wir die Heiligkeit Gottes auch wieder beachten. Er hasst Sünde. Gott hasst die Sünde und darf mit Sünde nicht in Berührung kommen. Usa hat berührt. Achten wir deshalb auch genau auf das, was Gott uns in seinem Wort sagt. David und Usa haben es nicht so gemacht und der Usa musste den Preis dafür bezahlen. Gott gibt uns sein Wort, dass wir uns danach richten. Er gibt uns sein Wort nicht, damit wir es lesen wie einen Roman oder zur Unterhaltung, sondern dass wir tun, was er uns sagt darin. David und der Vater von dem Usa, der ums Leben kam, der Abinadab, die konnten wahrscheinlich nicht verstehen, auch nachher nicht richtig verstehen, warum Gott so hart handelt. Wir wissen heute vom Neuen Testament her, dass nur das Blut Jesu uns berechtigt, in die Gegenwart Gottes zu treten. Dass nur das Blut Jesu uns berechtigt, ihn zu berühren in der Person Jesu Christi, unseres Heilands. Dass der Vorhang zerrissen ist und wir freien Zutritt haben zu Gott. Durch Jesus Christus. Das konnte David und Abinadab damals noch nicht wissen. Und trotzdem, es ist für uns auch im Neuen Testament ja so, Gott hat uns sein Wort gegeben. Aber in diesem Wort in der Bibel, da wird manches stehen, was wir vielleicht nicht verstehen. Und da steht manches, was wir vielleicht auch schwer akzeptieren können. Es gibt ja so viele verschiedene Themen, über das sich Christen unterhalten, streiten oder was weiß ich. Aber eins wollen wir doch sagen, es ist ratsam, wenn Gott Anweisungen gibt, dass wir das auch befolgen. Der Usa hat es nicht gemacht. Es ist gut, wenn wir das befolgen, was er uns sagt, auch wenn wir es vielleicht nicht verstehen. Das Verstehen kommt oft erst, nachdem wir gehorsam gewesen sind, nachdem wir Gott unser Ja gegeben haben. Und noch was zu dem Thema Gottes Wort. Wir meinen, wenn wir hier, und ich meine jetzt auch hier in der Gemeinde, das Wort richtig predigen oder wenn hier das Wort richtig gepredigt wird, dann sind wir eine gute Gemeinde, das meinen wir. Und dann geht man heim und überlässt das Wort jedem Einzelnen. Und was ist? wenn in unserem persönlichen Leben das richtig gehörte Wort hier, wenn es im persönlichen Leben nicht umgesetzt wird, zu Hause? Gott sagt auch da immer noch, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Es geht um persönliche Heiligung. Wir können hier ein gutes Wort hören, wir können ein richtiges Wort hören in der Predigt oder auch sonst in den Liedern, aber was mache ich persönlich draus? Was mache ich persönlich draus? Lebe ich in diesem Wort, lebe ich in der Heiligung? Und eins ist auch klar, unsere Gemeinde, die setzt sich aus lauter einzelnen Menschen, aus lauter einzelnen Persönlichkeiten zusammen. Und wenn der Einzelne nicht in der Heiligung lebt, dann ist die ganze Gemeinde irgendwie krank. Aber nochmal zum Text und zu dem USA. Normalerweise würde ja jeder Mensch sagen, das, was der getan hat, das ist doch nichts Schlimmes, dass der die Bundeslade berührt hat. Der wollte doch nur helfen. Es ist in unseren Augen vielleicht eine kleine Sünde, aber wenn wir an unsere persönliche Sünde denken, dann muss ich doch sagen, die ist doch viel, viel, viel größer als das, was der USA getan hat. Was wäre, wenn Gott heute noch Sünde so richten würde wie bei USA? Was wäre? Wir wären alle nicht da. Da wäre keiner mehr am Leben. Und deshalb dürfen wir Gott so unendlich dankbar sein. So unendlich dankbar sein durch Jesus Christus, dass Jesus sich für mich hat richten lassen, dass Jesus für mich starb, dass ich nicht sterben muss wie USA, sondern Jesus starb für mich an meiner Stelle. Aber bei all dieser frohen Botschaft, die wir auch hier haben dürfen, jede Münze hat zwei Seiten. Wer das Angebot Gottes nicht annimmt, wer Jesus ablehnt oder wem er egal ist, wer neutral sein will, dem wird es gehen wie USA. Der wird umkommen. Nicht sofort. Nicht sofort. Gott in seiner Güte lässt die Menschen leben hier. Aber am Ende der Tage wird Gott Gericht halten. Wir hatten zwei Fehler bisher. Also Gott wurde nicht gefragt, dann hat man sein Wort nicht beachtet. Einen Fehler muss ich noch nachreichen. Das ist die Sache mit dem neuen Wagen. Gehört eigentlich zum zweiten dazu. Wieso haben die auch die Bundeslade auf einen Wagen gestellt? Muss man fragen. Gott hat doch gesagt, ihr sollt sie tragen. Tragen müsst ihr sie. Tragen. Und wer aufgepasst hat, der merkt, die Israeliten haben es genau so gemacht, wie die Philister es ihnen vorgemacht haben. Auch die Philister haben es auf einen neuen Ochsenkarren gesetzt. Aber Philister sind keine Kinder Gottes, müssen wir einfach hier festhalten. Philister sind keine Kinder Gottes. Kinder Gottes werden anders geführt. Kinder Gottes werden erzogen von ihrem himmlischen Vater, Philister nicht. Was lernen wir daraus? Es ist für uns nicht gut, ja, es ist sogar verhängnisvoll, wenn wir als Gemeinde versuchen, die Methoden der Welt nachzuahmen. Wenn wir es genau machen wie die Welt. Ich will jetzt da nicht viel drüber sagen, aber so viel, die Welt kann die Menschen besser unterhalten als wir. Sieht man auch an den großen Kirchen, meine ich, an den großen Kirchen, die Menschen wollen keine Predigten mehr hören, wo es um CO2-Bilanz und Klimaneutralität und Frauenquoten und so weiter geht, dann treten sie nämlich aus. Wir hier müssen eine andere Botschaft haben, die Botschaft vom Kreuz. Wir müssen eine Botschaft haben, die wichtigste Frage der Menschheit für jeden Menschen löst. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, so wie es Luther auch sich gefragt hat. Wie bekomme ich Frieden mit Gott? Das ist doch die wichtigste Frage und die müssen wir verkündigen. Ja, nach all den Fehlern kommt aber jetzt die gute Botschaft. Es steht zwar so nicht da, aber wir dürfen es so annehmen. David hat nachgedacht. Fehler darf man machen, aber man muss wieder aufstehen. Man darf fallen, aber man muss wieder aufstehen. David hat nachgedacht und er hat sicherlich nachgeschaut im Gesetz, was Gott darüber gesagt hat, wie die Bundeslade zu transportieren ist. Und jetzt im zweiten Anlauf, da haben sie es vollkommen richtig gemacht. Der zweite Versuch hat geklappt. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance, auch hier und auch in unserem Leben. Jetzt tragen die Leviten die Bundeslade, und zwar mit Tragestangen. Der Stamm Levi, der steht ja bildlich gesehen für die neutestamentliche Gemeinde. Wir sind bildlich gesehen Levi, und in unserer Mitte muss auch die Gegenwart Gottes sein. Nicht bei den Philistern, nicht auf einem Ochsenkarren. Soweit bis hier. Jetzt lese ich Verse 16 bis 23. Da geht die Geschichte nämlich weiter. Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Die Lade des Herrn wurde in das Zelt gebracht, das David eigens für sie hatte errichten lassen. Das ist nicht die Stiftshütte, das ist ein anderes Zelt. Und an den vorgeschobenen Platz in der Mitte gestellt. David brachte dem Herrn Brand- und Friedensopfer dar. Danach segnete er das Volk im Namen des Herrn des Allmächtigen. Und er verteilte Geschenke an alle Israeliten, an jeden Mann und jede Frau. Einen Laib Brot, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Danach machten sich alle auf den Weg nach Hause. Als David nach Hause zurückkehrte, um seine Familie zu begrüßen, kam Michal, die Tochter Sauls, ihm entgegen und sagte, wie würdevoll der König von Israel heute aussah. Er hat sich vor den Mägden seiner Untertanen entblößt, wie es nur einer tut, der keine Scham kennt. Doch David gab Michal zurück, ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinem Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volks Israel gemacht, ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich ein Ansehen gewinnen. Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. David hatte sich also seinen Wunsch erfüllt. Die Bundeslade war jetzt ganz in seiner Nähe. Vor ein paar Jahren war mal die Jahreslosung, ich weiß nicht mehr wann es war, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich weiß es nicht mehr wann es war, vielleicht wisst ihr es. Und so waren jetzt eigentlich alle glücklich. Alle waren zufrieden und glücklich. Alle außer einer. Michal, die Frau von David, sie verachtete ihren Mann. Sie verachtete ihren Mann und ihr Frauen verachtet bloß eure Männer nicht, sage ich hier. Die Michal, sie meinte, du hast dich ja lächerlich gemacht, wie du da getanzt hast und gehüpft bist, vor allen Leuten, vor Knechten, vor Mägden und so weiter. Und sie meinte, ja, Religion ist ja gut, aber man muss es doch nicht übertreiben. Da macht man sich dann lächerlich. Was denken denn die Leute von dir? Und was denken sie von uns, die Leute? Wenn wir nicht mitmachen mit ihrer Meinung, wenn wir eine andere Meinung haben, Was denken die Leute von uns, wenn wir nicht mitmachen mit ihrer lockeren, vulgären Sprache, wenn wir nicht mitmachen mit ihren zweideutigen Witzen? Was denken sie von dir, wenn du sagst, du gehst sonntags in eine Gemeinde? Ja, was ist das denn? Oder wenn du im Urlaub zu einer christlichen Freizeit gehst? Michal verachtete ihren Mann. Und es ist nur so ein Gedanke, den ich irgendwo mal gelesen habe. Vielleicht ist hier auch der Ursprung für die Sünde Davids später mit Bathseba. Ist nur eine Vermutung. Keine Vermutung aber, der letzte Satz, Vers 23, und den sollten wir ernst nehmen. Michal aber, die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Michal verachtete ihren Mann und bekam keine Kinder. Kritik, Kritikgeist. Es geht um Kritik an anderen, und zwar böswilliger Kritik. Hier besonders auch an Kritik an geistlichen Leitern, so wie der David einer war. Und wir lernen aus dieser Geschichte mit der Michal, böswillige Kritik macht auch in unserem Leben unfruchtbar. Menschen, die an anderen herumnörgeln, lieblos sind, wegen allem kritisieren, die können keine Frucht bringen. Es gibt weitere Beispiele in der Bibel, wo das auch so ist, wo Gott deutlich zeigt, dass ihm das absolut nicht gefällt. Da war eine Miriam, die kritisiert hat, da war eine Rotte Cora und viele andere. Es geht dabei nicht, absolut nicht um aufbauende Kritik, dass wir einander auf bestimmte Dinge hinweisen, dass wir einander ermuntern, so wie es die Schrift aussagt, damit dem anderen ja geholfen wird. Darum geht es nicht. Da sollten wir noch viel, viel mehr Mut haben, dass wir aufeinander zugehen und miteinander reden, wo es nötig ist. Es geht um liebloses Urteilen über andere. Das mag Gott absolut nicht. Römer 14, Vers 4. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Heißt es da. Wer bist du? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Gott richtet, nicht wir. Und das wollen wir uns doch auch merken, auch in unserer Gemeinde. Ich habe mal den Satz gehört, jeder Mensch ist zu irgendetwas Nütze. Und wenn er nur als schlechtes Beispiel dient. Michal, die Frau Davids, ist so ein Beispiel. Was können wir lernen von ihr? Von ihr können wir lernen, wie man es nicht machen soll. Ich möchte jetzt aber abschließen mit dem, was David auf die Kritik antwortet, mit dem, was sein Leben ausmacht, was sein Motto ist. Und das dürfen wir uns ruhig zu Herzen nehmen. Das dürfen wir uns ja für uns auch nehmen. Da wollen wir lernen draus. David, ein Mann, der uns vormacht, wie man es machen soll. Ich lese den Vers 22 nochmal. Und wir lesen jetzt nach der Übersetzung Luthers. Da heißt es, bei Luther gefällt mir das nur besser, da heißt es, ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. So sagt es der David. Ich will noch geringer werden, noch mehr mich erniedrigen. Spätestens jetzt denken wir natürlich auch an unseren Herrn, Jesus Christus. Wir denken an Philipper 2, bestimmt wo es heißt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus. David ist hier ein Bild für Jesus. Vielleicht denken wir auch an Johannes den Täufer, wo er sagte, er, Jesus, muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und ich selber kann es auch bezeugen, ich lebe jetzt so viele Jahre mit Jesus und muss sagen, weil ich von Natur aus stolz bin und nur immer gut von mir denke, deshalb muss mich der Herr nach und nach immer kleiner machen. Aber keine Sorge, der macht es. Und das macht er bei mir, das macht er auch bei jedem von euch. Er zeigt mir immer mehr, wer ich bin, dass nichts, aber auch gar nichts da ist, auf das ich stolz sein könnte. 1. Korinther 4 heißt es, was hast du, das du nicht empfangen hast? Und da ist also nichts, auf das ich stolz sein könnte. In Jesaja 64 steht, dass selbst meine vermeintlich guten Taten, also Dinge, wo wir denken, das habe ich jetzt gut gemacht, dass selbst unsere vermeintlich guten Taten beschmutzt sind. Alle unsere Tugenden sind ein beflecktes Kleid, heißt es dort. Kleiner werden ist so wichtig. Eigentlich dürfte ich gar nicht hier stehen. Das sage ich jetzt. Nicht, weil man das so sagt. Das meine ich auch so. Kleiner werden ist wichtig. Auch für die, die in einer Gemeinde vorne stehen, ich sag's mal, in der Leitung sind, die Kinderarbeit machen, die Jugendarbeit machen, die Musik machen. Was hast du, das du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich? Der natürliche Mensch will immer nach oben, das ist das Wachstum der Welt. Der geistliche Mensch, der wächst nach unten. Hat Jesus müssen seinen Jüngern beibringen, als die auch unter sich ausmachen wollten, wer ist denn der Beste, der Größte von uns? Da hat er ihnen ein Beispiel gegeben. Der Christ wächst nach unten, so wie sein Herr. David sagt, ich will niedrig sein in meinen Augen. Und damit möchte ich jetzt aufhören. In unseren Augen dürfen wir ruhig niedrig sein. Gott hasst besonders geistlichen Stolz. Aber das ist nur in unseren Augen. In Gottes Augen werden wir umso größer sein. Und das ist doch das Wichtige. Dass wir in Gottes Augen wer sind, dass wir in Gottes Augen, dass er groß von uns denkt und uns in Jesus Christus neben sich stellt. Er sieht uns in Gottes, er sieht uns in seinen Augen wunderbar, herrlich, vollkommen, dass sogar die Engel neidisch werden. Und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er seinen Sohn in uns. So hoch dürfen wir sein. Ich hab mich nicht getraut. Mir ist ein uraltes Lied eingefallen. Also die vielleicht schon eine lange Karriere hinter sich haben, kennen das. Von Woltersdorf. Ich habe es im alten Gemeindeliederbuch, kam das noch, der Woltersdorf war 1700, 1800, irgendwann so, und der hat hier etwas Passendes dazu gedichtet. Der ist nur 36 Jahre alt geworden, aber dieses Lied zeigt uns unsere Niedrigkeit in unseren Augen, aber Gottes, wie Gott uns sieht, in Herrlichkeit. Ich lese einfach mal ein paar Verse vor. Entschuldigt, wenn es so alt ist, aber es trifft einfach. Wer ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und wer so reich? Wer ist so hässlich und so schön? Wem kann's so wohl und übel gehen? Lamm Gottes, du und deiner selgen Schar sind Menschen und auch Engel wunderbar. Aus Gnaden weiß ich auch davon, ich bin ein Teil von deinem Lohn. So elend, dass man's kaum erblickt, so herrlich, dass der Feind erschrickt, so gottlos, dass wohl alle besser sind und so gerecht wie du des Vaters Kind. Wer bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift? Wer bin ich, Lamm in deiner Pracht, ein Mensch, der Engel weichen macht? So rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. O Sündenschuld, wie beugst du mich? O Glaube, wie erhebst du mich? Wer fasst hier den geheimen Rat? Nur wer den Geist des Glaubens hat, der durch des Lammes Blut zusammenschreibt, was sonst wohl himmelweit geschieden bleibt. Das ist Gottes Wunderwerk und seines Herzens Augenmerk, ein Meisterstück aus nichts gemacht, so weit hat's Christi Blut gebracht. Hier forscht und betet an ihr Seraphim, bewundert uns und jauchzt und danket ihm. Schwierige Sprache, aber es trifft einfach unseren Zustand. Ein Meisterstück aus Gottes Hand, so dürfen wir uns sehen. Aber in unseren Augen ein gar nichts. Ich möchte beten. Danke, Herr, dass du aus uns, aus denen wir, ja, aus Sünden Menschen, aus Menschen, die nichts bringen können, aus Menschen, die nichts zu rühmen haben. Herr, voller Schuld hast du uns zu einem Meisterstück gemacht. Durch dein Blut, durch deine Auferstehung, durch dein Leiden hast du jeden von uns gesehen und erwählt und ja, uns nahegebracht vor das Antlitz Gottes. Und so wollen wir nicht stolz sein, sondern wollen uns rühmen deiner Gnade und wollen dir danken dafür, dass diese Gnade uns zu Menschen macht, die Kinder Gottes heißen dürfen. Und so lass uns auch leben. Hab Dank jetzt auch, dass du versprochen hast, dieses Werk, das du angefangen hast mit uns, dass du es zum Ende führst. In deiner Hand dürfen wir ruhig, sicher und fröhlich sein und geborgen. Amen.